SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Wieder eine Eskalationsstufe mehr im Ukraine-Krieg. In 4 ukrainischen Regionen werden ab heute sogenannte Referenden, angebliche Volksabstimmungen, abgehalten. Ohne Zustimmung der Ukraine, unter Kriegsrecht und auch nicht nach demokratischen Prinzipien. Die Bewohner sollen wählen, ob sie in Zukunft Russen sein wollen. Man möchte es den Leuten auch so bequem wie möglich machen, heißt es. Der Leiter der Wahlkommission in Donetsk kündigte an, dass die russischen Wahlhelfer einfach direkt bei den Menschen vorbeikämen.
An 4 Tagen werden die Mitglieder der lokalen Referendumskommissionen die Wohnorte der Wähler aufsuchen und die Abstimmung direkt an ihren Wohnorten organisieren.
Weil sich jeder vorstellen kann, wie diese Wahlen am Wohnort dann ablaufen, wird das Ergebnis von den meisten Ländern auch nicht anerkannt. Nachdem Präsident Putin vor 2 Tagen die Teilmobilmachung verkündet hat, versuchen viele junge Männer nun, Russland so schnell wie möglich zu verlassen. Zahlreiche deutsche Politiker fordern daher, diese russischen Kriegsdienstverweigerer bei uns in Deutschland aufzunehmen. Dafür sprach sich auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD, aus. Er sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF:
Ich bin sehr dafür, dass Menschen, die Nein sagen zu diesem faschistischen Krieg, dass Menschen, die sagen, wir wollen nicht in die Ukraine in diesen Krieg ziehen und wir wollen auch nicht diese putinsche Politik unterstützen, dass wir denen auch im freien Europa eine Heimat bieten, eine Zuflucht bieten. Und dafür brauchen wir jetzt schnelle und unbürokratische Lösungen über Visavergabe, auch über humanitäre Visa. Und ich hoffe, dass dort auch von der Europäischen Union und insbesondere von Deutschland aus ein klares Signal gesetzt werden kann.
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth. Nicht nur die Teilmobilisierung in Russland beschäftigt derzeit die deutsche Politik. Heute geht es im Bundestag auch mal wieder um das Gesundheitswesen. Die gesetzlichen Krankenkassen erwarten ein Minus von vielen Milliarden Euro für nächstes Jahr. Der Bundestag spricht deshalb heute über einen Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der die Finanzen stabilisieren soll. Was da alles so drinsteht, weiß SWR-Reporterin Dörte Naht.
Versicherte und Arbeitgeber sollen etwas mehr Beitrag zahlen, die Versicherungen ihre Reserven abschmelzen, Apotheker mehr Rabatt gewähren und Krankenhäuser bestimmte Pflegepauschalen nicht mehr abrechnen. Außerdem sollen Arzneimittelhersteller nicht mehr so viel Geld für ihre Produkte bekommen und die Ärzte kein extra Budget für Neupatienten. Dazu kommt ein staatlicher Zuschuss und Darlehenszahlungen.
Kritik zu diesem Entwurf von Lauterbach gibt es aus der Opposition. Der bayerische Gesundheitsminister Holitschek von der CSU wetterte heute Vormittag im Bundestag ordentlich dagegen.
Wissen Sie, was das ist? Es ist ein Versorgungsdestabilisierungsgesetz. Und eigentlich hätte der Finanzminister das einbringen müssen und nicht Sie, Herr Kollege Lauterbach. Weil die Wahrheit ist doch, dass Gesundheitspolitik inzwischen entweder vom Justizminister oder vom Finanzminister gemacht wird. Das ist keine Polemik. Sondern es sind meine Erfahrungen auch aus den Diskussionen in der Gesundheitsministerkonferenz, wo zum Schluss immer der Satz kommt, muss man schauen, was der Herr Lindner dazu sagt. Das ist eine Kapitulation, wenn Gesundheitspolitik nicht mehr von den Gesundheitspolitikern gemacht wird.
Corona, Energiekrise, Ukraine-Krieg, von den Klimaschützern hat man in den letzten Jahren weniger gehört. Heute werden sie wieder lauter. Fridays for Future hat zum globalen Klimastreik aufgerufen. Hunderttausende Menschen gehen in der ganzen Welt auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Mit dabei ist auch Martin Müller. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor am Institut für nachhaltige Unternehmensführung in Ulm. Er demonstriert heute vor dem Ulmer Münster, weil er findet, dass der Klimaschutz wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken sollte.
Ist ein Stück weit immer der Hintergrund, dass wir Menschen, könnte man fast sehr allgemein sagen, immer so die aktuellen Probleme im Vordergrund sehen. Sei es die Pandemie oder zurzeit aktuell natürlich der Krieg in der Ukraine, die Inflation. Aber das Klimaproblem ist ein langsam immer stärker werdendes Problem, was uns aber in der Zukunft massive Probleme bereiten wird. Das haben wir teilweise immer mal wieder gesehen, wenn jetzt ein Hitzesommer kommt oder ein Starkregenereignis. Aber das eben immer wieder in die Erinnerung zu rufen, deshalb sind solche Aktionen wie heute ganz, ganz zentral und ganz, ganz wichtig.
Heftige Proteste, Straßenschlachten und Unruhen gab es auch die 6. Nacht in Folge im Iran. Allerdings geht es da nicht ums Klima. Auslöser für die Proteste ist der Tod einer jungen Frau. Sie hatte, nach Ansicht der iranischen Moralpolizei, ihr Kopftuch nicht richtig getragen und wurde deshalb festgenommen. In Polizeihaft ist sie dann gestorben. Gegen die Protestierenden geht die Polizei hart vor, legt das Internet lahm, damit sich die Demonstranten nicht verabreden können. Nathalie Amiri vom ARD-Fernsehen war Korrespondentin im Iran, darf aber jetzt nicht mehr ins Land. Sie hat dafür Kontakt zu Iranerinnen und Iranern und sie erklärt, was die Menschen dort so wütend macht.
Die Wut ist auch nicht erst seit letzten Freitag da, als Mahsa Amini umkam, sondern diese Wut hat sich über die Jahre hinweg angestaut. Man hat immer wieder versucht, auf die Straße zu gehen, zu protestieren. Jetzt haben diese Proteste eine neue Dimension angenommen, denn jeder einzelne Bürger, der aus seinen eigenen Gründen wütend auf das System ist, ist jetzt auf die Straße gekommen. Mahsa Amini, durch den Todesfall von Mahsa Amini, hat sie die Gesellschaft vereint, kann man fast sagen. Und sie stehen jetzt auf der Straße und rufen nicht Reformen, sondern sie rufen nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit dem Diktator. Wir wollen keinen Kopftuchzwang mehr, wir wollen keine Repression mehr.
Fokus Südwest.
Es könnte ein spannender Tag werden im Untersuchungsausschuss der rheinland-pfälzischen Landesregierung zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Opposition will heute am späten Nachmittag zum zweiten Mal Innenminister Roger Lewins in die Mangel nehmen. Genauso wie Thomas Linnertz, den Chef der nachgeordneten Behörde ADD, die für den Katastrophenschutz im Land zuständig ist. Es geht weiterhin darum, ob Menschen hätten gerettet werden können, wenn zum Beispiel das Land sehr viel schneller die Einsatzleitung vom überforderten Kreis Ahrweiler übernommen hätte. Matthias Zahn aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Wie gefährlich könnte die Befragung heute für Lewins und Linnertz werden?
Das kommt darauf an, ob es die Opposition schafft, die beiden heute in Bedrängnis zu bringen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie Lewins und Linnertz die Fragen parieren. Der große, heikle Punkt, an dem den beiden strafrechtlich etwas nachgewiesen werden könnte, ein Fehlverhalten, der ist nicht absehbar. Die Opposition versucht aber auf jeden Fall Druck aufzubauen und sagt, wenn Lewins und Linnertz ihr Verhalten in der Flutnacht heute nicht gut erklären könnten, dann müssten sie zurücktreten. Beide hatten ja schon im Frühjahr ausgesagt, dass ihnen das Ausmaß erst am nächsten Tag klar geworden sei. Dabei dürften sie heute bleiben. Auch ADD-Mitarbeiter hatten gestern im Untersuchungsausschuss als Zeugen entsprechende Aussagen gemacht. Lewins hatte bisher immer angegeben, er sei von einem großen Hochwasser an der Ahr ausgegangen. Dass sich aber eine solche Flutkatastrophe anbahne, das sei für ihn nicht absehbar gewesen.
Informationen von Matthias Zahn. 2 Jahre war wegen Corona Pause, nun ist heute wieder Fassanstich für den Cannstätter Wasen. In diesem Jahr macht den Festwirten und Schaustellerbetrieben allerdings die Energiekrise und die Inflation zu schaffen. Das Bier ist deshalb so teuer wie nie. Zwischen 12,40 Euro und 13,20 Euro zahlt man für den Liter. Festwirt Werner Klaus will auch bei den Energiekosten sparen. So wenig wie möglich heizen in den Festzelten und auch weniger Beleuchtung als normalerweise.
Dass Lichter nicht unnötig brennen, zum Beispiel wenn das Fest aus ist, dass da ziemlich stark dann zurückgeschaltet wird. Ganz ausschalten kann man nicht, weil der Betrieb geht die ganze Nacht mit Reinigungsfirmen und alles, was dazugehört. Aber da kann man schon einsparen.
Werner Klaus, Festwirt auf dem Cannstatter Wasen. Bei Märklingen auf der Schwäbischen Alb dürften sich sehr viele Autofahrerinnen und Autofahrer gerade ziemlich ärgern. Hunderte PKWs sind da nämlich geblitzt worden. Sie müssen jetzt ein Bußgeld von 50 Euro zahlen. Aber nicht, weil sie zu schnell waren, sondern weil sie über einen Feldweg gefahren sind. SWR-Reporter Jürgen Klotz im Studio Ulm. Warum stellt eine Verkehrsüberwachungsbehörde einen Blitzer an einen Feldweg?
Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. In der Nähe dieses Feldweges, der zwischen Märklingen und dem kleinen Ort Machtholzheim liegt, da verläuft eine Landstraße und diese Straße war Ende August und Anfang September wegen einer Baustelle gesperrt. Damit der Linienbus, der diese Strecke regelmäßig fährt, aber nicht einen kilometerweiten Umweg fahren muss, haben die Behörden entschieden, dass sie den nahegelegenen Feldweg für den Verkehr sperren. Autos, Motorräder und Fahrräder durften da also nicht fahren, damit der Linienbus freie Fahrt hat. Und um das zu überwachen, wurde an dem Feldweg ein Blitzer aufgestellt, der jeden geblitzt hat, der durchgefahren ist.
Und sonst so?
Schokolade, Eis und Pommes sind lecker, Spinat und Salat eher bäh. Dass Kinder beim Essen bestimmte Vorlieben haben, das wissen wir. Fachleute einer Uni aus England haben nun aber herausgefunden, dass auch Föten im Mutterbauch offensichtlich schon kleine Gourmets sind. Je nachdem, was die Mutter isst, lächeln ungeborene Babys schon im Bauch oder aber auch nicht. Gab es zum Beispiel bei Mama Karotten zum Mittagessen, sah man bei den Babys im Ultraschall ein lächelndes Gesicht. Gab es vorher aber Grünkohl, dann war da nichts mit Lächeln. Eher im Gegenteil, die Föten sahen traurig aus. Eine Forscherin sagt, mit diesen Erkenntnissen könnten Mütter ihre Kinder schon sehr früh an unbeliebte Geschmäcker gewöhnen. Wer also will, dass sich sein Kind später gesund ernährt, der sollte schon so früh wie möglich mit der Erziehung diesbezüglich anfangen. Das heißt aber leider auch für alle schwangeren Frauen, so wenig wie möglich Schokolade und am besten schon zum Frühstück Grünkohl und Spinat.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.